Sehr geehrte Frau Dr. Kantor, sehr geehrter Herr Dr. Grupp, sehr geehrter Herr Professor Lengle, ich habe ihn noch gar nicht gesehen, aber ich denke, er ist nicht, leider nicht da. Liebe Herren Hoheisel und Knitz, die sind auf jeden Fall da. Lieber Herr Riedlinger, der war da, er ist auch noch da. Lieber Herr Mike Münzing, liebe Schülerinnen und Schüler der Münsterschule, meine sehr verehrten Damen und Herren. Bei der Vorbereitung der heutigen Veranstaltung kam die Frage auf, welchen Part, nach dem, was wir jetzt auch gehört haben, könnten die Historiker von Grafeneck sinnvollerweise noch übernehmen. Ich spreche hier von meiner Kollegin, die Frau Rössner, die gleich den zweiten Teil unserer Ausführungen übernimmt. Wir sind heute auch im Doppelpack da, aber wir dachten, auch die Künstler sind im Doppelpack hier und wir könnten das heute auch zu zweit machen. Eingeschränkt natürlich kann ich nur für den Herr Dr. Müller sprechen, der mehrere Funktionen natürlich heute hat. Sie haben schon gehört von der Ausstellung, die aus zwei Teilen, Grafeneck und Zwiefalten, genauer gesagt sogar aus drei Teilen besteht. Und wir laden Sie jetzt schon ein, sich nachher auch noch die Ausstellung in Ruhe anzugucken. Sie deckt Themenbereiche ab, die heute Nachmittag vielleicht etwas zu kurz kommen, wobei ich fand, was die Schüler gemacht haben, sehr schön. Wir möchten Ihnen, liebe Anwesende, den momentanen Kenntnisstand zu den Themen Täter und Opfer der NS-Euthanasie näher bringen. Denn ich glaube, kein anderes historisches Thema korrespondiert annähernd eng mit dem Denkmal der grauen Busse. Da harren Horst Hoheisel und Andreas Knitz, dessen Aufbau wir ja gerade miterleben durften. Das Denkmal spielt doch direkt an auf die historischen grauen Busse, die 1940, Sie haben das gehört, in Richtung Grafeneck fuhren und die Opfer der Ermordung zuführten. Die Busse rollten auch von Zwiefalten aus in Richtung Grafeneck. Übrigens so oft wie von keiner anderen Einrichtung im heutigen Baden-Württemberg. Beginnend, Frau Dr. Kantor, Sie haben das gesagt, am 2. oder am 3., wir wissen es nicht ganz genau, am 2. April 1940, das waren Patienten aus der Rheinischen Klinik Bettburg-Hau und enden schließlich am 9. Dezember 1940 mit Patienten hier aus Zwiefalten und aus dem badischen Sinsheim. Die Busse, es ist trivial, das so deutlich zu sagen, ich tue es trotzdem, sind das Instrument der Täter. Mittel zum Zweck. Und dieser Zweck war die Verlegung, übrigens auch ein Täterbegriff, besser wäre wahrscheinlich Deportation der Opfer in die Euthanasieanstalten. Allen voran, Sie haben das gehört, im Jahr 1940 in das nicht mal 30 Kilometer entfernte Grafeneck und 1941 aber auch nach Hadamar in Hessen bei Limburg an der Lahn. Gleichzeitig sehen wir die doppelte Symbolik dieser grauen Busse und auch des Denkmals. Es steht nämlich nicht nur allein für die Täter und das Verbrechen, sondern gleichermaßen, oder soll ich sogar sagen, noch viel mehr für die Opfer der NS-Euthanasie. Eingemeißelt in den Mittelgang ist die überlieferte Frage eines in den Tod deportierten Patienten, wohin bringt er uns? Täter und Opfer. Was also wissen wir heute von Tätern und Opfern? Wir haben die Frage so angelegt, dass die Dynamik und die zeitliche Dimension sofort klar wird. Erkenntnisse und Wissen, auch gerade historisches Wissen, ist niemals statisch. Das verändert sich. Wir können auch nicht bloß Lehrbücher und wissenschaftliche Bücher angucken. Das gilt für alle Wissenschaften. Und wer Geschichtebücher anguckt, insbesondere, der wird es sehr, sehr schnell sehen, wie stark die sich verändern. Waren die Täter von Grafeneck ganz normale Deutsche? So war mein Vortrag am 27. Januar diesen Jahres, den ich in Grafeneck gehalten habe, überschrieben. Mit Fragezeichen oder ohne spielt, denke ich, keine große Rolle. Was heißt in diesem Zusammenhang ganz normal? Ganz normale Deutsche, ganz normale Männer. Sie wissen alle, meine Damen und Herren, momentan fragt sich nicht nur die Öffentlichkeit in Norwegen über den Geisteszustand dieses Attentäters und es gibt unterschiedliche Gutachten, auch das haben Sie in den letzten Tagen gehört und gelesen. War er zurechnungsfähig im Moment seiner Tat, damit auch verantwortlich oder nicht? Ich will das jetzt heute nicht beantworten. Zwei wichtige historische Werke sind es, auf die hier für die Täter des Dritten Reiches Bezug genommen werden kann. Das eine stammt, vielleicht kennen Sie doch den Namen von Daniel Goldhagen und hat den Titel Hitlers willige Vollstrecker, ganz gewöhnliche Deutsche und der Holocaust. Und sozusagen ein Gegenbuch, des englischen Historikers Christopher Browning ganz normale Männer, das Reservebataillon 101 und die Endlösung in Polen. Seine Erklärung, warum die Täter wohl mitgemacht haben, ist für mich wesentlich überzeugender und der historischen Realität wahrscheinlich auch näher, auch wenn man unter den Tätern von Grafenegg ganz normale Männer und ganz normale Frauen findet. Aber es sind eben nicht die willigen Vollstrecker, die nur auf den Marschbefehl gewartet haben, das rassenhygienische Programm einer Endlösung zuzuführen. Mit anderen Worten, die soziale Frage durch die Auslöschung und Vernichtung der angeblich Minderwertigen zu lösen oder die Reinigung des Volkskörpers durch die Vernichtung der angeblich Lebensunwerten zu erreichen. Es waren eben nicht die besessenen und überzeugten Fanatiker der Rassenlehre und der Rassenhygiene, obwohl es die auch gegeben hat. Man darf dies nicht unterschätzen, glaube ich. Sondern es sind Männer und Frauen, die aus unterschiedlichsten Zusammenhängen und Berufen stammten. Von den Medizinern haben wir schon mehrfach gehört, von den Juristen war die Sprache. Mediziner tauchen immer wieder auf. Wahrscheinlich kommen sie dem Typus des Überzeugungstäters am nächsten. Ein Zitat Dr. Med. Eugen Stähle vom württembergischen Innenministerium, Obermedizinalrat in Stuttgart, was er nach dem Krieg getätigt hat. Zitat, wohin wären wir wohl gekommen, wenn wir nicht Platz gemacht und aufgeräumt hätten? Er saß 1949, als der Tübinger Grafenegg-Prozess stattfand, allerdings nicht, man muss sagen, nicht mehr auf der Anklagebank, weil er im Münzinger Krankenhaus 1948 verstorben war. Vom 8. Juni bis zum 5. Juli 1949 standen in Tübingen gerade mal 8 Personen vor Gericht. Ich sage jetzt ganz bewusst nur 8, denn bedenkt man, dass allein in Grafenegg 1939 bis 1941 fast 100 Täter saßen. Erstaunt an dieser Sachverhalt doch. Angeklagt waren die 8 der Beihilfe zum Mord und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. 5 von diesen 8 wurden freigesprochen, die 3 anderen zu relativ geringfügigen Haftstrafen verurteilt. Zu 5, 2 und 1,5 Jahren Gefängnis. Waren das jetzt die Täter von Grafenegg? Von den 3 Verurteilten, 2 Medizinalbeamten aus dem württembergischen Innenministerium in Stuttgart und die 3. im Bunde kam ebenfalls aus dem Ärztestand, es war die Direktorin der Heil- und Pflegeanstalt Zwiefalten, Dr. Martha Fauser. Und ich glaube, Sie werden von Dr. Müller nachher noch mehr zu Frau Dr. Fauser hören. Waren das jetzt die Täter von Grafenegg? Waren das die Täter der NS-Euthanasie? Man muss sagen, mitnichten. Um die Täter zu fassen, erlauben Sie mir diese Formulierung, um den Tätern näher zu kommen. Was ich nicht empathisch meine, hilft es zuallererst, einen Blick auf die Tat und damit auch auf den Charakter dieses Verbrechens zu werfen. Die Wissenschaft heute beschreibt diese Morde, hier herrscht eine gewisse interdisziplinäre Übereinstimmung, als ein staatliches, arbeitsteiliges Großverbrechen des Staates. Worauf spielt diese Formulierung an? Eigentlich ganz einfach, ein staatliches Verbrechen dieser Dimension. 70.273 Menschen, so haben die Täter selber gezählt, im Reich, 10.654 Opfer in Grafenegg, brauchte zu seiner Planung, Vorbereitung und Durchführung eine unglaublich große Zahl von staatlichen und parteiamtlichen Organen und Stellen und von Menschen, die das gemacht haben. Da das Verbrechen hochgradig arbeitsteilig und bürokratisch organisiert war, brachte dieses Vorgehen auch eine arbeitsteilige Täterschaft mit sich oder machte eine solche geradezu notwendig. Anders wäre diese Tat dieses Verbrechens überhaupt nicht möglich gewesen. Die Täter saßen in Berlin. Völlig klar, nach dem Dritten Reich auch sehr gern sozusagen exterritorialisiert das Böse und das Verbrechen. Da waren die T4-Behörde in der Tiergartenstraße 4 in Berlin, das zuständige Reichsinnenministerium, also unser heutiges Bundesinnenministerium. Von hier aus wurden die Verbrechen koordiniert, die Opfer ausgewählt. In einem ersten Schritt wurden von Berlin aus alle Heil- und Pflegeanstalten in Deutschland angeschrieben. Das waren ungefähr 500 an der Zahl, mit ungefähr 350.000 Patienten und Heimbewohnern. Sozusagen und somit den potenziellen Opfern. und die wurden mit Hilfe von Fragebogen erfasst. Hierzu war die Beteiligung der Einrichtungen und der Kliniken und ihrer ärztlichen Direktoren notwendig. Die Datenblätter, wir nennen die manchmal auch Meldebogen, wurden an Gutachter weitergeleitet, die die Opfer schließlich selektierten und bestimmten. Auf der mittleren Ebene, wenn Sie so möchten, eine Täterebene darunter, das waren die Länder, waren die Innenministerien von entscheidender Bedeutung. Ihnen unterstanden in der Regel diese diversen Heil- und Pflegeeinrichtungen, natürlich auch Zwiefalten, Schussenried und die Weißenau. Die staatlichen also selbstredend, aber auch private und konfessionelle, die es in Württemberg, weniger in Baden, sehr zahlreich gab. Alle Deportationen nach Grafenegg, Sie haben vorhin gehört, Verlegungen genannt, wurden auf diesen Ministerien angeordnet. Und die dritte Ebene, die schneide ich nur ganz kurz, das war die Ebene in Grafenegg, wo das Personal der Täter, die knapp 100 Männer und Frauen, die Opfer in Empfang nahmen, diese Täter, dieses Personal war im Schlossgebäude von Grafenegg, wer es kennt, ich denke die meisten von Ihnen kennen das, da waren diese Personen untergebracht. Nur ein kleiner Teil der Täter wurde nach dem Krieg vor Gericht gestellt und noch ein kleinerer Teil bestraft. Die meisten kehrten in die Gesellschaft zurück, aus der sie gekommen waren. Das Erschütterndste, so mein kurzes Fazit, ist gerade die Normalität der Täter und Täterinnen von Grafenegg. Ärzte, Polizeibeamte, Büroangestellte, Krankenpflegerinnen und Krankenpfleger zusammen mit den Schreibkräften, wahrscheinlich die zahlenmäßig größte Gruppe, Transportpersonal, Wirtschaftspersonal, Hauspersonal, Wachmannschaften und nicht zuletzt die Leichenbrenner, die man im internen Sprachgebrauch Desinfektoren nannte. In der Regel kamen die von SS-Verbänden. 20-25% der Grafenegg-Täter war später in den Vernichtungslagern des Holocaust eingesetzt. Treblinka, Belzec, Sobibor, Auschwitz, Birkenau und andere. Was ihre soziale Herkunft betrifft, gehörten die Täter allen sozialen Schichten an. Jedoch ist ein beträchtlicher Unterschied in der Art und Weise, wie sie rekrutiert waren, unübersehbar. Während die Ärzte und das Leitungspersonal ohne Druck sich für dieses Tun entscheiden konnten oder eben auch nicht, war eine große Zahl der mittleren und unteren Funktionsträger nach Grafenegg-Dienst verpflichtet. Wie viele der Täter und Gehilfen sich aus tiefster Überzeugung am Mord an kranken und behinderten Menschen beteiligten, kann heute nicht mehr und auch nicht mit den Mitteln des Historikers in jeder Hinsicht erschlossen werden. Angst vor Repression und Verfolgung, was nach dem Krieg logischerweise im Zentrum stand, scheinen eine eher untergeordnete Rolle gespielt zu haben. Bei dem Bruch des Schweigegebots, welches als Geheimnisverrat ausgelegt wurde, waren jedoch Todesstrafe und Konzentrationslagerhaft angedroht. Nicht im Fall der Nichtmitwirkung. Letzteres, KZ-Haft, ist in einem Fall auch tatsächlich überliefert. Ausschlaggebend für die Mitwirkung von Tätern und Tatgehilfen war mit Sicherheit ein ganzes Bündel von Motiven. Karrierechancen gehörten dazu, Aufstiegschancen, gute finanzielle Verdienstaussichten, Obrigkeitsdenken, Staatsgläubigkeit, NS-Propaganda, die pseudowissenschaftliche Untermauerung dieser Verbrechen, seelische Verrohung und wahrscheinlich nicht zuletzt Gewöhnung. Und vielleicht wirklich nicht zuletzt, aber auch die tiefe Überzeugung von der Richtigkeit ihres Tuns. Ich komme zum Schluss meines Abschnitts. Nach der Beendigung der Aktion T4 zogen die Täter Bilanz. Der Statistikbeamte Edmund Brandt errechnete eine immense Kosteneinsparung für das Deutsche Reich. Ich zitiere: Bis zum 1. September 1941 wurden desinfiziert, er benutzt wieder diesen Begriff, Personen 70.273. Bei einem durchschnittlichen Tagessatz von Reichsmark 3,50 ergibt sich hierdurch eine tägliche Ersparnis von 245 Reichsmark 955,50. Eine jährliche Ersparnis von Reichsmark 88.543.980,00. Die Umrechnung auf die Opfer von Grafenegg und die Opfer von Zwiefalten und die Ersparnis von Lebensmitteln, was die Täter auch ausrechneten, erspare ich Ihnen und mir. Mit diesem zugegebenen makabren Zitat möchte ich meine Ausführungen schließen und möchte jetzt gern überleiten zu meiner Kollegin Franka Rössner, die Sie auch in Kürze mit dem momentanen Stand unserer Erkenntnisse was die Opfer der NS-Euthanasie betrifft, vertraut machen wird. Und das ist ungleich schwerer als die Frage nach den Tätern und der Täterproblematik. Vielen Dank einstweilen.